SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Über die Grenzen der Kunstfreiheit. Literatur schafft neue Welten, Welten, in denen die Gesetze der Fiktion herrschen. Gute Literatur kann Realität verdichten, Perspektiven öffnen und gesellschaftliche Debatten anstoßen. Sie kann provozieren, irritieren, sogar verletzen. Darin liegt ihre Stärke. Doch sind ihrer Freiheit auch Grenzen gesetzt? Wo Grundrechte miteinander in Konflikt stehen, endet der geschützte Rahmen der Kunstfreiheit. Auch Literatur unterliegt juristischen Einschränkungen. Das zeigen einige Fälle, in denen Autorinnen und Autoren ihre Werke vor Gericht verteidigen mussten. Ein prominenter Fall: der Roman Mephisto aus dem Jahr 1936 von Klaus Mann. Mann flüchtet im März 1933 aus Deutschland und schreibt im Exil über einen opportunistischen Schauspieler, Henrik Höfgen, zur Zeit des Nationalsozialismus. Erkennbar angelehnt an den realen Schauspieler Gustav Gründgens. Der Vorwurf dessen Adoptivsohns: Rufschädigung seines Vaters. Auch wenn weder der Autor noch das mutmaßliche Opfer zum Zeitpunkt der Klage noch am Leben sind, wird der Roman 1966 zunächst verboten. 5 Jahre später, im Jahr 1971, entscheidet das Bundesverfassungsgericht dann, das Werk sei ausreichend fiktionalisiert und künstlerisch überhöht. Es gehe nicht um eine bloße Abbildung der Realität, sondern um eine die Wirklichkeit kommentierende, hier konkret politische Aussage. Das Ergebnis? Das Verbot wird revidiert. Denn in Deutschland ist die Kunstfreiheit ein Grundrecht und wird durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Der Staat soll Kunst nicht nur dulden, sondern ein freies Kunstleben ermöglichen. Trotzdem, diese Freiheit ist keine Narrenfreiheit. Sobald Kunst reale Menschen berührt, ihre Würde, ihre Privatsphäre, ihren Ruf, tritt sie in Konkurrenz zu einem anderen Grundrecht, dem Persönlichkeitsrecht. Und dann muss abgewogen werden. So auch bei dem Roman Ezra von Maxim Biller aus dem Jahr 2003. Hier erzählt ein Ich-Erzähler von einer Liebesbeziehung mit intimen Details. Zwei Frauen erkennen sich darin wieder: Billers frühere Partnerin und ihre Mutter. Die Nähe zur Realität ist so groß, dass die betroffenen Personen sich in dem Roman porträtiert sehen, und zwar in schlechtem Licht. Im Fall der Tochter handelt es sich dabei um sexuelle Details aus der Beziehung. Die Mutter wird als psychisch kranke, tyrannische Alkoholikerin dargestellt. Das Gericht entscheidet schließlich: Das Persönlichkeitsrecht wiegt schwerer als die Kunstfreiheit. Der Roman wird 2008 verboten. Billers Ex-Partnerin werden 50.000 Euro Schmerzensgeld vom Oberlandesgericht München zugesprochen. Aus der Gegenüberstellung der beiden Fälle lässt sich als übergeordneter Aspekt herauslesen: Es gibt keinen festen Kompass für das, was Kunst darf. Entscheidend ist immer das Verhältnis zwischen lebensweltlicher Nähe und Verfremdung. Oder anders gesagt: Nicht ob reale Personen in literarischen Werken vorkommen, ist entscheidend, sondern die Frage, wie sie dargestellt werden. Die Einigung liegt, wie so oft, also in der Mitte. Juristisch spricht man von praktischer Konkordanz. Das heißt, beide Rechte, das Persönlichkeitsrecht und das Recht auf Kunstfreiheit, sollen so weit wie möglich zur Geltung kommen. Es gibt hier keine allgemeingültige Regel, sondern immer eine Entscheidung im Einzelfall. So hoch die Kunstfreiheit auch gehalten wird, Kunst steht nicht über dem Gesetz, sondern bewegt sich im Spannungsfeld des Gesetzes. Ein aktuellerer Fall: Anfang 2025 klagte der Berliner Galerist Johann König, um ein Verbot des Romans Innerstädtischer Tod von Christoph Peters zu erwirken. Grund für die Klage: Der Galerist meinte, sich in der Romanfigur Konrad Raspe wiederzuerkennen. Der Autor Christoph Peters widersprach klar: Die Figur sei eigenständig und gerade kein Abbild der realen Person. Als Beispiel nennt er einen deutlichen Unterschied. Während König nahezu blind ist, verfügt die Romanfigur über äußerst scharfes Sehvermögen. Der Fall lässt außerdem vermuten: Jede Identifikation ist möglicherweise auch eine Projektion. Das heißt, der Berliner Galerist wollte sich eben auch in der Romanfigur wiederfinden. Die Klage von Johann König blieb erfolglos. Der Autor Christoph Peters gibt im Podiumsgespräch auf der Art Karlsruhe Einblicke in seine schriftstellerische Arbeit und erklärt, wie die mit seinem Kunstverständnis zusammenhängt. Er kritisiert in diesem Zuge die zunehmende Moralisierung der Kunst. Literatur müsse auch das Abgründige darstellen dürfen, ohne sofort unter Verdacht zu geraten. Damit plädiert er für einen Toleranzbereich in der Abwägung von Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechten. Gerade das Genre der Autofiktion macht die juristische Praxis kompliziert, denn Autofiktion lebt genau davon, dass sie Realität und Fiktion miteinander verwebt und Grenzen undeutlich macht. Sie deutet an, statt klar zu benennen, und spielt mit dieser Wahrheit. Aber genau dieses Spiel wird juristisch zum Problem. Je näher ein Text an realen Personen und ihrem Privatleben ist, desto stärker muss er sich von der Realität entfernen, also sie verfremden. Aus dieser Einsicht entwickelte sich im juristischen Kontext die sogenannte Je-desto-Formel. Je stärker ein Werk in die Persönlichkeitsrechte eingreift, desto stärker muss es fiktionalisiert sein. Schlussendlich geht es immer um Verhältnismäßigkeit. Kunst darf provozieren und zuspitzen, sie darf sich an realen Menschen abarbeiten, gerade wenn diese in der Öffentlichkeit stehen. Aber sie darf nicht diffamieren. Und jenseits des Rechtsbereichs lässt sich in diesem Zusammenhang noch die moralische Frage stellen. Gehören gemeinsame Erfahrungen nicht immer auch mehreren? Gibt es so etwas wie ein geteiltes Erfahrungseigentum? Wenn ein Autor diese Erfahrungen literarisch nutzt, entsteht ein Ungleichgewicht. Einer erzählt und hat eine Stimme, der andere muss schweigen und wird zum Zwecke der künstlerischen Betätigung benutzt. Vielleicht braucht es genau hier etwas, das kein Gesetz erzwingen kann. Eine Form der moralischen Verantwortung.